Dann wollen wir versuchen, uns zügig jetzt durch das Material hindurch zu arbeiten. Wir fangen also an, dass zuerst einmal Judas uns bewusst macht, Gottes Urteil über den Stolz und die Lust der Öllehrer steht fest. Und er kommt da auf drei unterschiedliche Gruppen zu sprechen, die sich in ihrem Stolz und ihrer Lust hingaben. Vers 5 haben wir eben schon gelesen, wo der Bezug ist auf das Volk Israel, wie sie beschrieben wurden im 4. Mose 14, als sie murrten und im Unglauben sich nach Ägypten zurücksehnten. Eine Geschichte, die uns allen bekannt ist. Und sich dann Gottes Verheißung und Willen widersetzten, als er ihnen gebot, einzuziehen in das Weiße Land und bei Kadesh Barnea dann dem Bericht der 12 Spione glaubten und nicht einkehrten. Und hier, das, was sie dort taten, ist sowohl auf Unglauben zurückzuführen, aber auch auf Lust. Sie haben sich gesehnt zurück nach dem, was sie in Ägypten hatten. Und es war ein Stolz, dass sie sich über Gottes Willen hinübergesetzt haben. Und genau deshalb führt jetzt Judas dieses Beispiel an. Er geht hier nicht chronologisch vor. Er spricht also hier von etwas in der Geschichte Israels und geht dann gleich nochmal ganz zurück zum 1. Mose 6. Aber es ist interessant, dass eigentlich hier die Kinder Israels bereits befreit wurden aus Ägypten. Wenn wir das also in das Vokabular von 2. Petrus tun, sie waren bereits auf dem Weg, der in die Verheißung führt. Haben sich aber dann in ihrem Stolz und innerer Lust davon abgewandt und sind deshalb zerstört worden. Und wir sehen hier jetzt auch die Parallele zu den Öllehrern, die durchaus anfangen wie sie und ich, aber dann von dem Weg abkommen, und über die sagt Judas jetzt, dass sie unter die Strafe Gottes kommen werden, indem er jetzt hier eigentlich als die Israeliten, die Kinder Israels, als ein Vorbild, als eine Parallele zu diesen Irrlehrern stellt. Als zweites kommt er dann in Vers 6 zu sprechen auf den Stolz und die Lust der Engel. Und wir lesen hier in Vers 6, auch die Engel, die ihren himmlischen Stand nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis. Und wir lesen diese Geschichte und sagen uns, ups, die Geschichte habe ich noch nie in der Bibel gelesen. Wo haben Engel ihren himmlischen Stand nicht bewahrt, haben also ihren himmlischen Stand verlassen. Wir sehen schon hier eigentlich Stolz. Sie hatten etwas von Gott angewiesen, genauso wie die Kinder Israels auch diese Anweisung hatten, geht in das Weiße Land, ich werde es euch geben, und damit unzufrieden waren. So waren auch die Engel, die hier in der herrlichsten Himmelswelt waren, aber getrieben von ihrer Lust gesagt haben, na, das wollen wir nicht mehr. Und dann, weiter beschrieben, sondern ihre Behausung verließen, den Himmel verließen, und auch sie, obwohl es hier nicht steht, sich dann entbrannten in ihren Lüsten. Es geht hier um die Geschichte, die wir im 1. Mose 6 lesen, wo die Rede ist von den Söhnen Gottes, die eingingen zu den Töchtern der Menschen. Und wir spekulieren, was könnte das sein? Nun, ich glaube nicht, dass das Engel waren. Sie glauben das vielleicht und das ist okay. Ich habe meine Gründe, warum ich das nicht glaube. Aber Tatsache ist, dass in der jüdischen Folklore, in den jüdischen extrabiblischen Schriften, wird 1. Mose 6 ausgelegt, erklärt, als dass es hier um Engel ging, die den Himmel verlassen haben und dann zu Menschentöchtern eingegangen sind in ihren Lüsten. Und zwar finden wir das aufgeschrieben im ersten Buch Henoch, was dann auch später in Vers 15 und 16 noch direkt zitiert wird. Und Henoch beschreibt jetzt, wie die Engel in ihren Lüsten nach den schönsten Frauen auf der Erde den hohen Himmel verließen, der ihnen von Gott zugewiesene Platz war, und sie sich mit menschlichen Wesen verheiratet haben. Die Schilderung geht dann so weiter, dass diese rebellierenden Engel ihren Frauen böse Praktiken beibrachten und das dann vielleicht auch erklärt, warum das Geschlecht, auf das Menschengeschlecht so verdorben war, dass die Sintflut kam. Daraufhin weist Gott den Erzengel Raphael an, das Gericht über den Anführer der rebellierenden Engel, Asael, auszuführen. Er sagt, binde Hände und Füße Asaels und wirf ihn in die Finsternis. Daraufhin gräbt Raphael ein Loch in der Wüste, wirft Asael hinein und deckt das Loch mit Steinen zu, bis er an dem großen Tag des Gerichts ins Feuer geworfen wird. Später in der Beschreibung wird es deutlich, dass auch die anderen rebellierenden Engel das Schicksal Azazels teilen. Und jetzt sehen wir auch vielleicht die Erklärung dann am Ende von Vers 6, warum es hier heißt, er hat sie behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis. Sie sind jetzt in diesem Loch in der Wüste eingesperrt auf den Tag des Gerichtes hin. Und das Publikum des Judas, auch des Petrus, waren so vertraut mit dieser Geschichte, dass es durchaus als eine Veranschaulichung jetzt dient, wenn Judas über das Gericht, was auf die Öllehrer kommen wird, hier jetzt auf das Gericht dieser Engel anspielt. Selbst wenn es nur jüdische Folklore, jüdische Auslegung des Alten Testamentes war. Aber etwas, was durchaus die Leser des Judasbriefes angesprochen hätte und wo sie die Parallelen gesehen haben, ja, und sich gedacht hätten, okay, hier sind Engelswesen, wo man denken würde, die würde Gott nie mit seinem Gericht berühren. Aber aufgrund ihrer Lust, aufgrund ihres Stolzes, sind sie aufbewahrt für das Gericht. Und wir haben heute Nachmittag so manches Beispiel gesehen, wo mancher Öllehrer sich selbst herausnimmt und meint, ich bin immun dagegen, dass Gott mich bestrafen kann. Ich habe so viel für Gott getan. Aber wie die Engel bestraft werden. Egal, was für eine Position ein Öllehrer hat, das bewahrt ihn nicht davor, dass auch ihn eines Tages das Gericht trifft. Das ist die Argumentation hier. Und wie gesagt, jedes dieser Beispiele erinnert ihr und dann jedes Mal in diesen fünf Blöcken verbindet Judas dann diese Geschichte mit den Öllehrern. Wir haben also noch eine dritte Geschichte, die Geschichte, die wir dann auch schon im Petrusbrief gelesen hatten, aber die jetzt hier auch ein bisschen anders zitiert wird. Sodom und Gomorra hatten wir gesehen, hatten im zweiten Petrus, war dann noch die Anspielung auf Lot. Lot wird hier gar nicht erwähnt und das zeigt uns, dass nicht der eine vom anderen abgeschrieben hat, weil sie ganz unterschiedlich, wenn auch dasselbe Material, dann doch das Material unterschiedlich benutzen. So lesen wir in Vers 7, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise, wie sie Unzucht getrieben haben und fremdem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt sind und leiden des ewigen Feuers Pein. Und dieses Sodom und Gomorra eignet sich als Beispiel insofern, dass diese Stadt nie wieder aufgebaut wurde. Es eignet sich insofern, dass am südlichen Zipfel des... Wie bitte? Achso, dass am südlichen Zipfel des Toten Meers, ja, dort heute noch die Stadt begraben liegt und aufbewahrt ist für das Gericht, genauso wie auch die Öllehrer in der Argumentation des Judas hier. Und so kommen wir als nächstes jetzt, dass Gottes Urteil über den Stolz und die Lust der Öllehrer feststeht. Wir haben nicht nur diese dreifache Erinnerung an das Ende von Stolz und Lust anhand jüdischer Tradition, sondern jetzt auch hier ein dreifaches Urteil über die Öllehrer mit einem warnenden Vergleich, auch wiederum aus der jüdischen Tradition. Hier also jetzt von diesem ersten Block von Erinnerungen, das war doch geschrieben, und jetzt macht die Verbindung zu den Öllehrern. Hier also jetzt die erste Verbindung. Ihresgleichen, Vers 8, sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, die Herrscher verachten und die Majestäten lästern. Zuerst einmal wird hier Bezug genommen auf die Lust der Lehrer. Dieselbe Lust, die wir bei den Kindern Israels, die wir bei Sodom und Gomorra, die wir bei den Engeln gesehen haben, zeichnet auch sie jetzt aus. Sie sind in ihrem Fleisch befleckt. Und dann auch diesen Stolz, den wir bereits bei diesen drei Beispielen gesehen haben, wird jetzt hier angesprochen. Die Herrschaft verachten sie. Sie missachten Autorität. Sie sind stolz. Sie setzen sich hinüber über Gottes Willen, wie die Kinder Israels, über den Platz, den Gott ihnen zugewiesen hat, wie die Engel. Aber drittens fügt er dem dann auch noch hinzu, sie sind respektlos. Und hier sehen wir wieder diese Anspielung auf, sie lästern die Majestäten. Ja, und da hatten wir schon bereits gesehen, in unserer Betrachtung des zweiten Petrusbriefes, dass hier diese Majestäten, die sie lästern, dass das Bezug hat auf die Engel. Und auch hier wieder eigentlich eine Anspielung auf die Apokryphen, denn die Apokryphen war es, die gesagt hatten, dass das Gesetz auch übertragen wurde, übergeben wurde durch die Engel. Ja, wie es dann auch zitiert wird in Apostelgeschichte 7, Vers 38 und 53, wenn Sie sich das zitieren wollen. Ja, das können Sie mal nachlesen, Apostelgeschichte 7, 38 und Vers 35, 53, beide Verse beziehen sich darauf, dass das Gesetz von Engeln übergeben wurde. Oder vielleicht bezieht es sich auch hier auf die Engel, die wiederkommen werden mit Jesus bei dem Gericht. Auch hier also wieder, dass sie eigentlich über die Engel lästern, seien es nur gute Engel oder böse Engel. Böse Engel, die für das Gericht aufbewahrt sind, oder gute Engel, die entweder das Gesetz gegeben haben oder bei dem letzten Gerichte dabei sein werden. Aber diesem fügt er jetzt noch einen warnenden Vergleich zu. Er sagt hier, die Irrlehrer mit diesem Lästern der Engel, indem dass sie sich nicht fürchten vor dem Gericht Gottes, darin trauen sie sich etwas, dass sich kein anderer Engel, nicht einmal ein Engel, gewagt hätte. Wir lesen jetzt hier in Vers 9 und 10 eine Anspielung, einen Vergleich, wie arg diese Respektlosigkeit der Irrlehrer dem Gericht Gottes gegenüber wirklich ist. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete, über den Leichnam des Mose, hat nicht gewagt, gegen ihn ein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach lediglich, der Herr strafe dich. Diese Irrlehrer lästern alles, wovon sie nichts wissen. Was sie aber von Natur kennen, wie die unvernünftigen Tiere, darin verderben sie. Auch hier fragen wir uns wieder, wo in der Bibel steht, bitteschön, ein Bericht von einem Dialog, einem Gespräch, einem Streit zwischen dem Erzengel Michael und dem Satan. Dem Teufel, ja? Okay, worauf bezieht sich das? Und hier bezieht es sich das jetzt auf die Himmelfahrt des Moses. Wieder ein Buch, was wir nicht in der Bibel finden, sondern wieder ein extra biblisches Buch, mit dem Judas und Petrus, aber auch die Leser dieser Briefe eng vertraut waren. Und es ist die Geschichte, die dort in der jüdischen Tradition erzählt wird, von Gott, der bei dem Tod des Mose, dem Erzengel Michael, jetzt den Auftrag gab, Mose zu beerdigen. Aber dann versuchte Satan, den Erzengel Michael daran zu hindern, Mose zu beerdigen, denn er sagte sich, Mose gehört mir. Erinnerst du nicht? Mose war doch ein Mörder. Mose hat den Ägypter umgebracht und ein Mörder gehört mir. Und wie hat jetzt Michael darauf reagiert? Hat er den Teufel verflucht? Hat er ihm respektlos verlästert? Nein, was er gemacht hat, ist, dass er das Gericht Gott überlassen hat. Er hat gesagt, der Herr strafe dich. Er hat nicht das Gericht, den Spott selbst in die Hand genommen. Und das ist jetzt ein Vergleich zu diesen Irrlehrern, die im Vergleich dazu, zu dem, was hier laut dieser Tradition der Erzengel Michael sich gewagt hätte, niemals gewagt hätte, das wagen jetzt die Irrlehrer. Das ist also hier die Logik. Diese aber lästern alles, wovon sie nichts wissen. Und wie diese Lästerei aussieht, das haben wir heute Nachmittag schon in dem ersten Vortrag behandelt. So sehen wir also, dass hier zum einen das Urteil feststeht, das Urteil über Stolz und Lust. Und jetzt haben wir einen zweiten Katalog, eine zweite Triade von drei, diesmal nicht Gruppen von Menschen, sondern einzelnen Männern, über die Gottes Urteil aufgrund ihrer Verführung feststand. Und auch hier, nachdem er diesen Block von drei Geschichten anführt, wendet dann der Judas die Parallele an und sagt, wenn die Verführung in diesen drei Geschichten so bestraft wurde, dann wird es auch ganz bestimmt bei den Öllehrern feststehen. Es geht hier, wie gesagt, um drei Individuen, die Gottes Volk verführt haben. Und auch hier kommen wir nicht ganz ohne jüdische Tradition aus. Wir haben wieder natürlich Geschichten, die wir auch in der Bibel im Alten Testament finden, aber dann auch eine Geschichte, die sich auf die Apokryphen wiederum stützt. Wir lesen hier in Vers 11. Wehe ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und sie fallen zweitens in den Irrtum des Biljam um Gewinnes willen und drittens kommen im Aufruhr Korahs. Überlegen Sie einmal, was sind die Parallelen zwischen diesen drei Geschichten? Die Geschichte des Betrugs Biljams ist, glaube ich, uns bekannt. Biljam hatte den Auftrag, das Volk Israel zu verfluchen. Und selbst nach dem dritten Mal, wo er versucht hat, sie zu verfluchen, im 4. Mose 20 bis 22, gelang es ihm nicht. Jedes Mal hat Gott ihm Worte gegeben, die letztendlich Segen und nicht Fluch über das Volk Israel waren. Aber es gelang ihm doch, das Volk Israel zum Fall zu bringen. Denn wenn wir dann von Kapitel 32 oder 24 weiterblättern zu Kapitel 31, so sehen wir, dass Biljam gesagt hat, es geht auch anders. Und was machte Biljam? Er hat gesagt, wenn wir sie nur anleiten können zum Götzendienst bei Baal Peor, einem Götzendienst, der verbunden wäre mit Unzucht, so können wir sie zu Fall bringen. Und so hat tatsächlich Biljam, wenn er sie auch nicht verfluchen konnte, doch über die Unzucht und diesen Götzendienst bei Baal Peor es geschafft, Israel zu Fall zu bringen. So viel also hier zu der Anspielung auf den Irrtum des Biljam um Gewinnes willen. Dann lesen wir auch noch von der Aufruhr Korahs. Auch diese Geschichte ist uns bekannt. Korah, der zusammen mit anderen Anführern im Volk Israel im 4. Mose 16 versuchte zu rebellieren gegen die Autorität von Mose und Aaron. Der gesagt hat, Mose und Aaron, was macht euch eigentlich so besonders? Wir sind auch Leviten, wir sind auch Führer. Was heißt hier, Gott redet immer nur durch euch? Und ein Riesenloch öffnete sich und genauso wie Biljam bestraft wurde für diesen Betrug, so wurden auch Korah für diese Aufruhr oder diesen Aufruhr bestraft. So viel also zu dem Betrug Biljams und der Aufruhr Korahs. Jetzt bleibt nur noch der Weg Kains. Was ist denn der Weg Kains und was ist die Parallele des Weg Kains? Ich erwarte eigentlich keine Antwort auf diese rhetorische Frage. Denn die Antwort lautet, dass wir laut der Lehre der Rabbiner erfahren, dass in der jüdischen Tradition gelehrt würde, dass Kain in seinem Unglauben und seiner Lieblosigkeit als Brudermörder für das Menschengeschlecht ihr Lehrer des bösen Weges wurde. Ja, in der jüdischen Tradition, auch hier wieder, mit der die Leser dieses Briefes vertraut waren, wurde gelehrt, dass der böse Weg, den der Mensch geht, ihm beigebracht wurde von dem Brudermörder Kain. Und hier sehen wir also auch wieder die Parallele dann. Kain war ein Verführer des ganzen Menschengeschlechts, Biljams war ein Verführer der Kinder Israels, Korah waren Anführer in diesem Aufruhr gegen Mose und Aaron. Und jedes Mal endete es in Fluch, in Strafe, in Gericht. Und da ist jetzt die Logik, wenn ihr das so gelernt habt in diesem Traktat, wenn das ist, wie Gott mit Irrlehrern, mit seinen Feinden umgeht, mit Verführern umgeht, dann wird er auch mit den Irrlehrern, die Verführer sind, so umgehen. Und dieses wendet er jetzt hier in Vers 12 und 13 an. Und letztendlich macht er das, indem er uns ein zweimal dreifaches Urteil über die Irrlehrer mit einem verdammenden Vergleich aus den jüdischen Traditionen bietet. Hier also jetzt nicht eine Triade, sondern eine doppelte Triade. Er zeigt uns aus, die Irrlehrer sind so gefährlich wie versackte Steine. Die Irrlehrer sind so egozentrisch wie verdorbene Hirten. Die Irrlehrer sind so nutzlos wie wasserlose Wolken. Die Irrlehrer sind so tot wie unfruchtbare Bäume. Die Irrlehrer sind so verschmutzt wie schäumende Wellen. Die Irrlehrer sind so verdammt wie gefallene Engel. So viel also hier zu dem, was in Ihrem Manuskript steht. Jetzt wollen wir mal sehen, was denn der Text dazu sagt. Eigentlich sollen wir erst den Text und dann das Manuskript lesen. Aber lesen wir das jetzt mal zurück. Denn hier haben wir jetzt einige Stellen, wo ich sagen muss, dass der Text relativ schwer zu übersetzen ist. Der Luthertext fängt an in Vers 12. Diese Schandtäter prassen bei euren Liebesmalen ohne Scheu. Sie prassen, sie sind Schandtäter und sie prassen bei euren Liebesmalen ohne Scheu. Nun, hier habe ich geschrieben, die Irrlehrer sind so gefährlich wie versackte Steine, versenkte Steine. Nun, warum sage ich das? Dieses Wort Schandflecken, ja, das Schandflecken, ein Wort Spilades im Griechischen, sehr ähnlich wie das Wort, was wir auch im 2. Petrus Vers 13 schon gesehen haben, wo diese Irrlehrer schandbare Schmutzflecken genannt werden. Schandflecken, Schmutzflecken. Ja? Nun, dieses Wort ist wieder ein Hapax Legomenon, wo wir nicht ganz genau wissen, was es wohl bedeutet. Also nicht dasselbe Wort wie auch im 2. Petrus, nur so ähnlich. In der Schlachter wird es übersetzt, das sind die, welche bei euren Liebesmalen in anstößiger Weise sind. Ja, dieses Schandflecken, sie sind anstößig. Ja? Aber Tatsache ist, dass dieses Wort Spilades erst wirklich 200 Jahre später, nachdem Judas geschrieben hatte, diese Bedeutung von Schandflecken, von etwas Anstößigen, etwas Schandbarem angenommen hat. Ursprünglich in anderer griechischer Literatur wurde dieses Wort eigentlich gebraucht für ein verstecktes Riff, für einen versteckten Stein. Ja, ein Stein, der flach unter der Oberfläche des Wassers war, den ein Schiff nicht sehen würde. Und das ist genau das Bild, was wir hier sehen. Ein Schiff, was auf diesen Stein rauffährt und zerschallt. Und das sind jetzt alles Bilder für die Irrlehrer. Sie sollten eigentlich ein Fels in der Brandung sein. Sie sollten eigentlich eine Orientierungsmarke für den Gläubigen sein. Und was sind sie stattdessen in ihrer Verführerung, in ihrem verführerischen Wesen, ja, in ihrer Verführung? Sie sind versackte Steine, wie ein Riff, auf das ein Schiff stößt und Schiffbruch erleidet, wo Gläubige rauffallen und zerscheinen, wie ein Schiff. In ihrem Verführen sind sie dann zweitens, sie weiden sich selbst. Und das sind alles eigentlich auch Anspielungen aus dem Alten Testament. Und da haben wir keine Zeit, jetzt auch noch diese alttestamentlichen Verse nachzuschauen. Das wäre also hier im Jeremia oder im Hesekiel eine Anspielung. Aber man überlegt sich das. Hier ist ein Hirte, der eigentlich dazu da ist, für die Schafe zu sorgen. Aber hier ist es ein Hirte, der sich selbst weidet, der auf sein eigenes Interesse achtet, der die Schafe ausnutzt. Und auch das, was für ein Bild für Irrlehrer in den Kirchen im 21. Jahrhundert. Letztendlich Menschen, die sich als Lehrer darstellen, aber die nicht lehren, die nicht Hirten sind, die nicht fürsorglich sind, sondern letztendlich die Schafe ausnutzen. Ein drittes, sehr passendes Bild. Sie sind Wolken ohne Wasser. Wir sehen hier eine Wolke. Denken wir an Elia. Man freut sich, eine Wolke. Es wird regnen. Diese Lehrer, sie bringen Hoffnung mit sich. Aber letztendlich ist es alles leer. Das, was man sich von ihnen erhofft, Das bringen sie nicht. Sie sind kommen wir zu diesem Bild. Ja, sie sind. Die Wellen, die Wolken oder Wasser von den Winden umhergetrieben. Okay, wieder zurück. Und jetzt unfruchtbare Bäume. Ja, die Irrlehrer sind tot wie unfruchtbare Bäume. Es ist nicht, dass sie irgendwelche Frucht bringen. Ja, sie sind abgestorben und in ihrem Dienst ist es alles nur künstliche Frucht, die sie anscheinend erbringen. Die Irrlehrer sind so tot wie unfruchtbare Bäume. Sie sind wie verschmutzte Wellen. Wilde Wellen, Vers 13 des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Was für ein Bild, ja? Wo eine Welle, wir kennen das vielleicht, wenn wir an der Küste leben, Nordsee, Ostsee, manchmal diese ganz ekligen, ja, nur schmutzige Schaumwellen, ja, was sehr eklig ist, wo man niemals durchpatschen will, wenn man vielleicht ins Watt marschieren will oder sonst was, ja, einfach nur ekelerregend. Und so werden jetzt hier auch die Irrlehrer beschrieben. Und dann als letztes lesen wir hier in dem Luthertext, sie sind unstete Sterne, welchen behalten ist das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit. Wie sie sind wie Sternschnuppen, die kurz aufleuchten und dann für immer in der Dunkelheit, in der Finsternis bleiben. Und genau das ist es. Ja, aufgrund dieser Verführung letztendlich, sie geben sich als Lehrer, aber es ist nichts als Schaden, Egoismus, Fruchtlosigkeit, Enttäuschung und einfach ekliger Schmutz da. Und die Strafe ist ihnen gewiss. Sie sind wie eine Sternschnuppe, die kurz aufleuchtet, aber dann für alle Ewigkeit verdunkelt. Und auch hier haben wir jetzt eigentlich in diesem letzten Bild, diesem Bild der Sternschnuppe, was ewiglich in der Finsternis veruntergeht, haben wir wieder eine Anspielung auf das erste Buch Henoch, wo ein Engel dem Henoch ein Gefängnis für die Sterne des Himmels zeigt. Und dann später die Engel als diese Sterne identifiziert, die Übertretung begangen haben und jetzt für das Gericht in der Finsternis aufbewahrt werden. Ja, wie diese Sterne, ja, ewiglich in der Finsternis für das Gericht aufbewahrt sind, so sind es auch die Irrlehrer. Auch hier wieder, also dieses Gericht, was Kain, Biljam und Korah erlebt haben, werden die Irrlehrer, die sich nichts als diese leeren, nichtsnützigen Lehrer erwiesen haben, auch auf sie wartet das Gericht. Und so kommen wir zu einem dritten Punkt. Gottes Urteil über den Stolz und die Lust der Irrlehrer steht fest. Gottes Urteil über die Verführung der Irrlehrer steht fest. Und jetzt drittens, Gottes Urteil über die Gottlosigkeit der Irrlehrer steht fest. Und wir finden hier jetzt ein direktes Zitat aus dem ersten Buch Henoch. Es hat aber auch, Vers 14, von ihnen geweissagt Henoch. Henoch, der durchaus gelebt hat, wir wissen es aus dem 1. Mose 5, und der jetzt hier besiegelt wird, auch wirklich diese Worte gesagt hat, wenn sie auch nicht für uns in der Bibel aufgeschrieben sind, aber jetzt hier bestätigt werden. Er ist der 7. von Adam an und hat gesprochen, siehe, der Herr kommt mit 4000 Heiligen. Das ist also das, was die Apokryphen darüber lernen, dass Jesus im Gericht kommen wird mit den Engeln. Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie sich gottlos gewesen sind und für all das Freche, das sie gottloser Sünder wider ihn geredet haben. Und so weist schon Henoch darauf hin, dass sie bestraft werden für ihre Taten und dann ihre Worte der Gottlosigkeit. Und auch das wendet er jetzt an. Wenn auch sich gottlose Taten bei den Öllehrern aufzeigen und sich gottlose Worte aufzeigen, dann wird diese Prophezeiung des Henoch sich auch erfüllen in dem Leben dieser Öllehrer. Nun, wir haben schon genug gesagt über die Taten der Gottlosen, auch in unserer Betrachtung vom 2. Petrus. Wir müssen es nicht hier weiter ausführen. Aber was Judas jetzt hier macht, ist, dass er weiter ausführt, wie denn jetzt diese Gottlosigkeit der Worte der Öllehrer aufzeigt. Vers 16. Wie sieht es aus? Jetzt wendet er wieder diese Schriften an auf die Öllehrer. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick, aber wandeln dabei nach ihren Lüsten. Und ihr Mund redet stolze Worte, aber um des Nutzens willen achten sie das Ansehen der Person. Eigentlich lässt sich auch hier jetzt die Worte der Öllehrer dreifach beschreiben. Zuerst einmal ist da die Unzufriedenheit der Öllehrer. Sie murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie sind unzufrieden. Dieses Wort für unzufrieden hier, dieses Wort für murren, ist dasselbe Wort, was Paulus auch im 1. Korinther 10, Vers 10 gebraucht, um das Murren der Kinder Israels in der Wüste zu beschreiben, was wir auch vorhin schon im 4. Mose 14 gesehen haben. Auch hier ist es interessant zu vergleichen, was wir heute Nachmittag gesehen haben über die Öllehrer, denen es darum geht, ihre Macht, ihren Einfluss, ja, ihr Geld mehr und mehr zu vermehren. Ja, eigentlich sind es Menschen, die unzufrieden sind, die immer mehr wollen, die nie genug bekommen können. Etwas, wofür sie bestraft werden. Aber des Weiteren auch ein Hadern. Sie murren und hadern mit ihrem Geschick. Eine zweite Beschreibung ihrer Worte. Das Wort, was hier gebraucht wird, beschreibt einen Menschen, der ständig an allem etwas auszusetzen hat. Der also über die Umstände des Lebens murrt. Es ist das Wort Memsimoiros. Auch hier wieder eigentlich ein Wort, was nur hier vorkommt. Aber wir haben von dem assyrischen Rhetoriker, der auf Griechisch geschrieben hat, von Lucian, haben wir eigentlich eine sehr schöne Umschreibung, wie so ein Memsimoiros ausgesehen hat. Er sagt, ihr seid mit nichts, das euch zukommt, zufrieden. Ihr beschwert euch über alles. Ihr wollt nicht, was ihr habt und seht euch nach dem, was ihr nicht habt. Im Winter wünscht ihr euch, es wäre Sommer, und im Sommer, es wäre Winter. Ihr seid wie kranke Menschen, dem man es nie recht machen kann. Ihr seid Memsimoiros. Ja, eine interessante Beschreibung für dieses ständig Hadern mit ihrem Geschick, ständig unzufrieden mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Ich denke, so vieles von dem, den Lügen, die auch in der evangelikalen Welt herumschwirren, spiegeln eigentlich genau dieses Hadern der Öllehrer wider. Es kann doch nicht Gottes Wille sein, dass ich mit unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen lebe. Oder eine andere Lüge. Wenn meine Umstände nur anders wären, dann wäre euch ein besserer Mensch. Wenn ich etwas fühle, dann muss es der Wahrheit entsprechen. Ich muss lernen, mich selbst zu lieben. Es ist ein ständiges Unzufriedensein, es ist ein ständiges sich ausreden. Ja? Wenn meine Umstände anders wären, dann könnte ich auch. Ja? Auch hier wieder eigentlich ein Trademark, eine Eigenschaft der Öllehrer. Aber wir kommen zu einem dritten Punkt, was die Worte der Öllehrer beschreibt. Und ihr Mund redet stolze Worte, aber um des Nutzens willen achten sie das Ansehen der Person. Auch hier wieder eigentlich eine Anspielung auf die Himmelfahrt Moses, wo ein Bestaunen von Gesichtern beschrieben wird. Und das ist eigentlich ein Hebraismus, ein Bestaunen von Gesichtern. Das ist eigentlich hier wortwörtlich, wie dieses Wort, ja, sie achten das Ansehen der Person. Sie wollen ständig das Wohlwollen von anderen Menschen gewinnen. Und ich denke, auch das ist für den Neo-Evangelikalismus leider ein prägendes Merkmal, wovor wir eigentlich hier gewarnt werden. Es ist ein Versuchen, sich bei anderen einzuschmeicheln, von denen sie sich auf hoffen, dass damit ihre Unterstützung und ihr Wohlwollen für sie gewonnen werden kann. Und ich will niemandem zu nahe treten, aber ich will vielleicht hier an dieser Stelle kurz eine Anmerkung machen über ein Buch, was ich versucht habe, vor einigen Jahren zu lesen. Billy Graham ist mit seiner Autobiografie Just As I Am, so wie ich bin, rausgekommen. Und ich habe gesagt, gut, als Christ im 21. Jahrhundert sollte ich dieses Buch gelesen haben. Billy Graham, der an derselben Uni studiert hat, wo auch ich studiert habe, dann einen Ehrendoktor von dieser Uni auch für seine evangelistische Arbeit verliehen bekommen hat. Ich habe das Buch gelesen und musste es leider nach 60 Seiten aufhören zu lesen. Und der Grund warum ist, weil es mich angewidert hat, wie dieser Mann sich mit allen Menschen versucht hat, ihr Wohlwollen zu gewinnen. Und das oftmals auch, selbst wenn es Kompromisse bedeutete. Ja? Die Bob Jones University, auf der ich studiert habe, hat bereits schon in 1959, ja, also schon vor über 50 Jahren gesagt, Billy Graham können wir nicht mehr unterstützen. 1959 hatte er seine erste Evangelisation, wo er auf der Bühne einen liberalen Prediger, Pfarrer, hat beten lassen. Ja, auch hier, eine Hand küsst die andere. Er sagt nichts gegen diesen Pfarrer und hofft dann, dass dieser Pfarrer seine Crusade, seine Evangelisation unterstützt. Und so zeichnet sich eigentlich das in seinem ganzen Leben ab. Und das ist etwas, was auch heute noch für den Evangelikalismus prägend ist. Die Bob Jones University hat dann einen Film rausgebracht, The Printing, womit druckt man ein Buch? Mit einer Buchpresse? Buchpresse, ja, die Buchpresse. Über die Produktion von Bibeln hinter dem eisernen Vorhang. Und in diesem Film wird auch eine Szene beschrieben, wie Billy Graham nach Russland kommt und auch hier wieder evangelisieren kann, weil er verkündigt hat, es gibt Religionsfreiheit in Russland. Ja. Aber in diesem Film sieht man ein Transparent von verfolgten Christen, die ein Riesentransparent hochgehalten haben und gesagt hat, Billy Graham, hilf uns, wir werden verfolgt. Verhaftet worden und Billy Graham dieses Schild niemals beachtet hat. Und das ist etwas, was heute noch prägend ist für den Geist in der evangelikalen Kirche. Ein Kompromiss, eine Einschmeichelung. Kommen wir jetzt zu einem nächsten Punkt. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir kommen zu dem zweiten Geliebte. Ja? Geliebte, seid euch gewiss, das Urteil über die Öllehrer ist gewiss. Und jetzt, Geliebte, erinnert die apostolische Warnung. Ja, wir kommen zu Versen 17 und 19. Ihr aber, meine Lieben, das zweite Geliebten, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir haben also jetzt zuerst in diesen ersten Versen gesehen, was das Alte Testament, was die jüdischen Traditionen zu sagen hatten über das sichere Urteil. Und jetzt erinnert euch auch an das, was die Apostel euch gewarnt haben. Ja, und sie hatten, Paulus hatte im 2. Thessalonicher, im 1. Timotheus, im 2. Timotheus schon vor den Öllehrern gewarnt. Wir hatten Petrus, der im 2. Petrus bereits gewarnt hatte. Und genauso wie diese Apostel gewarnt haben, waren jetzt tatsächlich zu der Zeit des Judas, wo er diesen Brief schreibt, die Irrlehrer aufgetreten. Ja, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind, da sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Diese sind es. Das, wovon die anderen Apostel schon geschrieben haben, das, was ihr auch in diesem Traktat, mit dem ihr vertraut wart, wo auch diese apokryphischen Schriften zitiert wurden, was sie dort gelesen haben, es hat sich jetzt bewahrheitet. Und wie schon die Apostel, die Irrlehrer beschrieben hatten, traten jetzt tatsächlich die Irrlehrer als Spötter auf, die ihren eigenen gottlosen Lüsten nachgehen. Wie wir hier in Vers 18 sehen. Auch hier müssen wir nicht weiter darauf eingehen, dass sie ihren eigenen gottlosen Lüsten nachgehen. Wir haben es heute Nachmittag schon veranschaulicht. Aber sie werden hier auch als Spötter bezeichnet. Wir sehen, im 2. Petrus war dieser Spott, dass sie gesagt haben, ja, wir werden es ja sehen, ob Gott wirklich noch irgendwann mal erscheint. Ob Gott wirklich irgendwann noch mal uns ins Gericht nehmen wird. Ja, das war der Spott, den wir im 2. Petrus gelesen haben und auf den wir dann auch morgen im Kapitel 3 noch weiter eingehen. Was hier der Spott war, das wissen wir nicht, aber der Bibelkommentator Green sagt wie folgt, die nächsten Verse scheinen deutlich zu machen, dass dieser Spott so aus, dass sie diejenigen auslachten, die sich weigerten, mit ihnen auf dem Pfad ihrer eigenen Lüste zu gehen. Menschen, die noch immer ihre Skrupel und Bedenken und altmodischen und puritanischen Maßstäbe hatten, im Gegensatz zu den ihnen geistlich überlegenen Christen, wie sie selbst, die ihre Freiheit in Christus ausschöpfen. Die Irrlehrer meinten, so geisterfüllt zu sein, dass hier kein Raum mehr für Gesetze und Regeln in ihrem christlichen Leben war. Ja, wie hier steht, in Vers 19, diese sind es, die der Spaltung aus... In Vers 19, das sind es, die da Spaltung machen, irdische Gesinnte, die den Geist nicht haben. Und eigentlich haben aber die Irrlehrer es genau andersrum gesagt. Wir sind die Geisterfüllten. Wir haben den Einblick. Wir sind die von Gott Gesegneten. Ihr seid altmodisch, ihr seid puritanisch. Wann hört ihr bloß auf, an der Rolle von Mann und Frau festzuhalten? Das ist doch nicht das, was die Bibel lehrt. Wann hört ihr auf mit diesen antiquaren Vorstellungen von Sexualität, die absolut nicht in das 21. Jahrhundert passen? Sind das Worte, mit denen wir vertraut sind? Ist das das, wo wir in dem Kampf um der Wahrheit willen mit konfrontiert werden und sicherlich demnächst noch mehr und mehr konfrontiert werden? Und das ist genau das, was auch Judas hier sagte, schon ein Zug gehalten hatte in die Gemeinde. Aber in Wahrheit entpuppt Judas jetzt und sagt, nein, die Geisterfüllten sind nicht die Irrlehrer, nein, sie sind die Menschlichen, die Fleischlichen. Sie haben nicht den Geist. Aber er beschreibt sie jetzt hier auch als Pharisäer. Er bezeichnet sie als die, die da Spaltung machen. Die sich irgendwo als eine Elite sahen, die bereits schon geistlich irgendwo angekommen ist und die auf andere jetzt hinabblickt und dadurch diese Spaltungen wie Pharisäer bewirken. Und das bringt uns dann zu dem dritten Punkt. Geliebte erkennt das feststehende Urteil. Geliebte erinnert die apostolische Warnung. Und jetzt als drittes, Geliebte entgegnet der gefährlichen Lehre. So wie Petrus jetzt sagt, ihr sollt allen Eifer dran setzen, dass ihr zunehmt in der Erkenntnis, damit ihr nicht in der falschen Lehre untergeht, so sagt Judas jetzt hier, entgegnet der gefährlichen Lehre. Kämpft für den Glauben. Sprecht die Dinge an. Rettet die, die noch zu retten sind. Es gibt keine Wahl. Wir können nicht einfach sagen, okay, niemand von uns wird Stellung benehmen und wir werden einfach versuchen, weiterhin friedlich, selbst wenn diese Irrlehren uns trennen, miteinander auszukommen. Das ist keine Option, laut dieser Worte, die wir jetzt hier in 20 bis 23 lesen. Ihr aber, meine Geliebten, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Zuerst einmal also hier in diesem Entgegnet der gefährlichen Liebe, zuerst einmal Bewahrung in der Liebe Gottes durch eine dreifache Stärkung. Das haben Sie auch im Manuskript. Es ist die Stärkung durch Gottes Wort, es ist die Stärkung durch Gebet und es ist die Stärkung durch Vorwärtsblick. Als meine Frau und ich gestern Abend hierher geflogen sind, hatten wir die typischen Ansagen, Sicherheitsansagen im Flugzeug. Wenn die Sauerstoffmasken runterkommen, was ist das Erste, was Sie machen? Sie legen sich erstmal selbst die Sauerstoffmaske an und dann helfen Sie den Kindern und den anderen, die Hilfe brauchen. Und das ist genau das, was Petrus uns auch hier sagt. Wie gehen wir mit der Öllehre um? Der erste Schritt ist, legt erstmal selbst die Sauerstoffmaske um. Denn ihr seid nicht von Nutzen in der Gemeinde Jesu Christi, wenn ihr selbst mit reingezogen wird in die Öllehre. Wenn ihr nicht mal selbst stabil und fest steht und den Sauerstoff Gottes Wortes und Gottes Willens einatmet, dann seid ihr nicht in der Lage, gewappnet zu sein in diesem Kampf, den Glauben zu bewahren. Und diese Bewahrung des Glaubens nimmt drei Formen an. Nun, in den Versen 20 bis 22 haben wir jetzt eben, 21 haben wir eigentlich jetzt vier Sachen gelesen. Bewahrt euch in der Liebe, stärkt euch oder bleibt in dem allerheiligsten Glauben, ja, dann betet im Heiligen Geist und dann erhaltet euch und dann wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Eigentlich vier Punkte, aber ich habe jetzt hier nur drei Punkte aufgeschrieben, denn eigentlich finden wir hier einen Hauptsatz und dann drei Partizipien, die diesen Hauptsatz weiter beschreiben. Und der Hauptsatz ist eigentlich die Aufforderung, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Und wie bewahrt ihr euch in der Liebe Gottes? Indem ihr euch stärkt durch Gottes Wort, indem ihr stärkt durchs Gebet und indem ihr euch stärkt durch den Vorwärtsblick, nämlich auf die Hoffnung, auf die Barmherzigkeit Christi. Und das passt jetzt genau zu unserer Einleitung auch. Dieses Gegenstück dazu. Gott bewahrt euch. Gott ist es, der euch geliebt hat. Und jetzt ist hier die große Herausforderung. Wie kämpfen wir für den Glauben? Wie können wir wirklich bei der Wahrheit und bei dem wahren Glauben bleiben? Wenn wir uns halten in der Liebe Gottes. Sicherlich, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, wie wir im Römer 8 lesen. Aber ich selbst kann mich entfernen von der Liebe Gottes. Ich selbst kann nicht mehr der Liebe Gottes entsprechend leben. Und das ist genau das, wovor Judas hier warnt. Er sagt, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Genau das, was wir im Johannes 15 vorhin schon drauf zu sprechen gekommen sind. Bleibt in mir und ich in euch, denn sonst könnt ihr keine Frucht bleiben. Dass wir in dieser engen Verbindung zu Jesus Christus bleiben. Dass wir nicht die bedingungslose, unverdiente, überwältigende Liebe Gottes als selbstverständlich nehmen, sondern dass wir tagtäglich unser Leben, unser Geist, unsere Seele immer wieder neu erfrischen in dem Bewusstsein der Liebe Gottes. Dass wir wirklich in der Liebe Gottes leben, bedarf vieler Mühe, vieles Eiferns. Dass wir sagen, ich will alles dranlegen, dass ich immer wieder erneuert werde in meinem Denken. Wenn ich morgens aufstehe, ist mir ganz bestimmt nicht die Liebe Gottes bewusst. Aber es ist dadurch, dass ich zu Gottes Wort gehe, dass ich ins Gebet gehe. Dass ich tagtäglich immer wieder neu mir sage, das Ziel, was ich habe, ist, dass ich eingehe in die Ewigkeit. Diese Hoffnung auf die Barmherzigkeit Jesu Christi. Dass ich sage, ich habe keinen Anspruch, dass ich den Einzug nehme in das ewige Reich Jesu Christi, unseres Herrn und Retters Jesus Christus, von dem wir im 2. Petrus gelesen haben. Aber tagtäglich sage ich, es ist einzig und allein durch die Gnade Gottes, durch seine bewahrende Liebe, durch sein mich festhalten, durch seine Berufung dazu. Mittwochabend war ich in einem Hauskreis und saß mit anderen jungen Menschen und wir sprachen über das Thema Stillzeit. Stillzeit ist nicht etwas, was ich tun muss. Ja, aber wir sind in diesem Gespräch darauf gekommen, es ist lebensnotwendig. Jeder Tag ist ein Kampf. Jeder Tag ist ein, wo der Feind mich vernichten will. Und wenn ich nicht meinen Tag damit anfange, dass ich schon mein Denken ausrichte auf die Liebe Gottes, dass ich im Gebet mir bewusst werde, diese zwei Parteien, die hier im Judasbrief beschrieben werden, das Volk Gottes und die Feinde des Volkes Gottes, ich muss tagtäglich immer wieder Position beziehen und sagen, natürlich, ich gehöre zu dem Volk Gottes, aber nichtsdestotrotz muss ich ganz klar immer wieder sagen, heute will ich, dass mein Leben nicht wie das Leben der Irrlehrer, die sich zwar auch Volk Gottes nennen, aber eigentlich nur dem Volk Gottes schaden. Heute will ich in meiner Verbundenheit mit Jesus Christus angesichts des Heils, was er mir bereitet hat, leben. Auch hier wieder sehen, leben wir in der engen Verbundenheit mit Jesus Christus oder leben wir in irgendeiner theoretischen, theologischen Formel, wo wir uns so manches rechtfertigen. Stärkung durch Gottes Wort, Stärkung durchs Gebet, Stärkung durch den Vorsatz. Und auch hier wieder die Frage an jeden von uns, kämpfen wir für den gesunden Glauben, indem wir tagtäglich angesichts des letzten Gerichtes leben, angesichts dessen, dass wir eingehen in die Ewigkeit zu Jesus Christus. Ist das etwas, das Kommen Jesu Christi und dass er sein ewiges Königreich, seine ewige Herrschaft auf einer neuen Erde, von der wir morgen sehen, antreten wird? Ist das etwas, was unser tagtägliches Leben bestimmt? Das ist genau das, worauf Judas hier anspielt, wenn er sagt, dass wir auf diese Hoffnung der Barmherzigkeit Christi hinleben. Und erst wenn wir uns gestärkt haben, indem wir uns in der Liebe Gottes bewahren, sind wir gewappnet für die Bewährung in dem Erbarmen über die Irrlehrer. Und es ist interessant, dass wir hier eigentlich drei Gruppen von Irrlehrern haben. Und damit schließe ich jetzt auch drei unterschiedliche Kategorien, wie wir mit unterschiedlichen Irrlehrern umgehen. Er sagt, und erbarmt euch derer, die da zweifeln. Erste Kategorie. Reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Und dann drittens der anderen, erbarmt euch mit Furcht und hasset auch den Rock, der vom Fleische befleckt ist. John MacArthur in seinem Bibelkommentar über 2. Petrus und Judas differenziert hier eigentlich zwischen drei Gruppen. Da sind zum einen die Verwirrten, die zweifeln, die mit der Irrlehre konfrontiert wurden und die sich darüber Gedanken machen, die sicherlich wissen, da ist irgendwas faul. Dann als zweites ist die Kategorie der Überzeugten. Diejenigen, die diese Irrlehre lange genug gehört haben und drauf und dran sind, ganz ihr Leben darauf auszurichten. Und dann als drittes sind, ja, kann man sagen, die Verbindlichen, die sich diesen Irrlehren verschrieben haben, die sich diesen Irrlehren verpflichtet haben, die ihr Leben auf diese Irrlehren ausgerichtet haben. Und diese drei Kategorien finden wir ganz unterschiedliche Anweisungen, wie wir mit denen umgehen. Da sind zum einen ein offenes Erbarmen bei denen, die schwere Zweifel haben. Ja, denen, die verwirrt sind. Wir schreiben sie nicht, wir sagen nicht, die sind sowieso schon vergessen. Nein, wir setzen uns hin und wir reden mit ihnen. Wir bringen ihnen die gesunde Lehre. Und da, wie gesagt, ist ein jeder von uns, wir müssen unseren Glauben gut genug kennen, um diejenigen zu sein, die zu den Geschwistern unserer Gemeinde, die zu den Menschen um uns herum gehen und sagen, das ist das, was Gottes Wort sagt. Ja, das sind also die zweifeln, die ringen. Dass wir nicht sagen, das ist sowieso vergessen, sondern dass wir zu ihnen hingehen und in demütiger Erbarmen mit ihnen sprechen. Die Verwirrten. Aber dann als zweites. Reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Eine radikale Erkenntnis. Diejenigen, die bereits nicht nur darüber nachdenken, sondern diejenigen, die schon in diesem Rat der Spötter, kann man schon fast sagen, wie wir im Psalm 1 lesen, diejenigen, die davon überzeugt sind, dass wir die Ernsthaftigkeit sehen. Es geht hier eigentlich um Leben und Tod. Wenn sie wirklich festhalten an dieser Irrlehre, dann erwartet sie das Gericht, was auch die Irrlehrer, die beschrieben werden, hier im Judas erwartet. Denn dann entpuppen sie sich nicht als das Volk Gottes, sondern als die eschatologischen Feinde Gottes, so wie Judas es hier beschreibt. Reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Und ich wünsche, dass wir alle diese Ernsthaftigkeit sehen. Es ist keine Option, dass wir um einen Tisch herum sitzen und sagen, gut, wir machen einfach hier einen Scheinfrieden. Wir lassen es, niemand muss irgendetwas sagen, niemand muss hier Position erheben. Es geht hier um ewiges Leben. Möge der Herr uns den Mut und die Weisheit geben, uns hier in solch einem offensiven Handeln zu betätigen. Aber dann als Drittes, ja, das, was dann MacArthur beschreibt, als die, die sich bereits der ganzen Sache verschrieben haben. Auf jeden Fall eine Warnung. Objektive Haltung bei denen, die gefährliche Verunreinigung verursachen. Diese Irrlehre ist sowas von schädlich, dass auch hier wir selbst aufpassen müssen, dass wir unser eigenes Gewand nicht besudeln, wie Judas es schreibt. Er sagt, es ist so ansteckend, wie wir im Alten Testament auch diese, dass jemand unrein wird, dadurch, dass er ein unreines Gewand berührt. Vor dieser Gefahr warnt er uns. Auch hier brauchen wir also objektives Handeln. Ich sage mal, auf uns selbst gestellt ist das Ganze ein Unterfangen, dem wir nicht gewachsen sind. Aber von diesem wunderbaren Heil, von dem wir heute Morgen schon im 2. Petrus gelesen haben, von diesem wunderbaren Heil, von dem wir auch in Versen 1 und 2 hier im Judas gelesen haben, davon ausgehen und darin verankern, dass Gott uns geliebt hat, dass Gott es ist, der uns bewahrt, dass es Gott ist, der uns berufen hat, das ist unsere einzige Sicherheit. Und so kann am Ende des Briefes Judas diesen Segen aussprechen, den wir auch oft in unseren Gottesdiensten aussprechen. Dem aber, der euch kann behüten vor dem Straucheln und Stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden. Dem einen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Und möge der Herr diesen Segen auch über unserem Leben geben, dass wir wirklich eng bei diesem Gott bleiben. In Gottesfurcht, in enger Verbindung zu ihm, in diesen sieben Tugenden, die wir auch im ersten Petrus Kapitel von 2. Petrus heute Morgen gesehen haben. Dass Gott uns wirklich, dass wir es erleben, dass er uns bewahrt und dass er uns unsträflich darstellen wird. Wir sind auf Gottes Hilfe angewiesen, aber er hat uns diese Hilfe zugesprochen und darauf können wir vertrauen. Möge der Herr diese Worte segnen. Danke für das gute Zuhören. Und jetzt gebe ich an Bruder Nessvogel das Wort.
Ganz herzlichen Dank, dass du auch so gesprochen hast, dass man auch zu dieser späten Stunde noch gut zuhören kann. Ich musste so denken, die ganze Zeit, als ich das hörte, was ist das für ein Segen, dass Gott solche Möglichkeiten wie diese Bibeltage schenkt, dass Gott uns solche Orte schenkt und erhält, wo wir in dieser Deutlichkeit sprechen dürfen. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er in dieser Weise das wirklich zum Segen werden lässt, dass sie es mitnehmen können in ihr Umfeld, dass sie es dort weitergeben können an viele andere. Und dass viele gestärkt werden dadurch und ermutigt werden, in diesen Kampf neu einzutreten oder darin umso fester zu bleiben.